Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin der mit dem komischen Titel und heute ist es ganz ein besonders langer, was ein Geheimnis, ein Modell und Entstehungsgeschichte mit dir und mir zu tun hat. Es ist ein bisschen länger als sonst der Titel, hat aber damit zu tun, dass es heute ein bisschen eine konstruierte Predigt ist. Es ist keine mit einem schönen roten Faden, beziehungsweise er ist nicht am Anfang gerade ersichtlich. Wir werden mehrere Punkte miteinander anschauen. Angefangen bei einem Geheimnis, das ich euch erzählen werde. Das ist etwas, das noch nicht viele Leute wissen von mir. Wir werden zusammen ein weniger bekanntes Modell aus der Transaktionsanalyse anschauen. Das ist ein Modell, das mir persönlich sehr gefällt, weil es hat mir geholfen, mich zu reflektieren, ein bisschen herauszufinden, wieso ticke ich so, wenn ich ticke, wieso ticken andere Menschen so, wie sie ticken. Dann werden wir drittens verschiedene Entstehungsgeschichten miteinander vergleichen. Und dann der vierte Punkt ist ein bisschen der Trichter. Wir nehmen alles drei und schauen, was hat das denn jetzt ganz genau mit dir und mit mir zu tun. Das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, ein bisschen komisch. Macht nichts, wir fangen einfach an miteinander. Also, mein Geheimnis. Das ist etwas, wo mir ein bisschen unangenehm ist, darüber zu reden. Das ist etwas, was noch nicht viele Leute wissen von mir. Aber es ist, ich höre Stimmen. Und zwar sind das leisliche Stimmen, sind flüsternde Stimmen. Und sie sagen Sachen wie, kannst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass das gut kommt? Wer bist denn du, dass du das Gefühl hast, du kannst das jetzt einfach machen? Kennst du das? Hörst du die Stimme manchmal auch? Und sie sagen dann Sachen wie, ja, du bist zu wenig. Du bist zu wenig gut. Du bist zu wenig talentiert. Du bist zu wenig beliebt, zu wenig begabt, zu wenig schlank, zu wenig schön, zu wenig gross. Einfach zu wenig. Was sagen dir deine Stimme? Was bist du zu wenig, ihrer Meinung nach? Und sie flüstern mir auch Minderwerte über Sachen, wo ich mich dann darüber definiere. Und dann sagen sie, du bist ein Schlechter. Du bist ein schlechter Papi, ein schlechter Ehemann, ein schlechter Pfleger, ein schlechter Vorgesetzter, ein schlechter Prediger, ein schlechter Schreiber, ein schlechter Sportler. Und die Stimmen machen mir manchmal zu schaffen. Vor allem, wenn ich sie in einer Situation ihnen wirklich vergeigt habe, dann sagen sie, du siehst. Ich habe es ja gesagt, du hast das nicht im Griff. Und wenn ich nicht aufpasse, dann fange ich an, auf die Stimme zu hören. Und ich fange an, denen zu glauben. Und die Gefahr ist dann, dass sich meine Perspektive verändert. Ich sehe dann plötzlich nur noch alles, was negativ ist, was schlecht ist. Und dann schaue ich so ein bisschen in meine Vergangenheit und dann sehe ich plötzlich nur noch all die Misserfolge, die ich hatte. Und das nimmt mir dann den Mut, so ein bisschen das Leben aktiv in Angriff zu nehmen und auch positive Erfolge zu erzielen. Und so kommt es in so eine Negativspirale hinein. Selbsterfüllende Prophezeiungen. Kennst du das? So eine Negativdynamik, so ein bisschen im Kopf, wenn es anfängt zu drehen und es ist alles nur noch negativ. Das ist mein Geheimnis, das ich vermutlich mit der einen oder anderen Person in dem Raum teile. Und jetzt machen wir schon den ersten Bruch und gehen zum zweiten, zu dem Modell. Zu dem Modell von der Transaktionsanalyse. Das Ding heisst Wahrnehmungsrad. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Leute das kennen. Ich finde das wirklich sensationell. Es hat mir wirklich geholfen, mich selber zu verstehen und auch andere Leute zu verstehen. Wir haben hier so einen Kreis, das Wahrnehmungsrad, und die oberen. Die obere Hälfte sind Sachen, die im Bewusstsein passieren. Das kann man erleben. Das da unten passiert so ein bisschen im Unterbewusstsein. Und zwar immer auch mit einem Input. Ich sehe etwas, ich höre etwas, ich nehme irgendetwas wahr. Das wird nachher verglichen in meinem Inneren mit meiner, ich sage dem, Programmierung. Ich kann dem auch innere Landkarte sagen, Prägung oder was habe ich abgespeichert zu dem Thema. Daraus entsteht eine Emotion. Und aus dem heraus dann eine Reaktion. Und als ich das Modell kennengelernt habe, ist Lilian, meine Frau und ich, sind dann gerade auf Haussuche gewesen. Und darum bringe ich immer das Beispiel. Ich finde, das illustriert es so schön. Wir sind verschiedene Häuser anschauen. Und dann sind wir eins anschauen, wo uns auf den ersten Blick wirklich sehr gut gefallen hat. Es hat einen ausgebauten Keller gehabt, einen ausgebauten Estrich. Gerade ich, der nicht so der Handwerker bin, habe das sehr geschätzt, dass das schon ausgebaut ist. Es hat einen Wintergarten gehabt, wo man beheizen kann. Und dann bin ich in diesen Garten raus. Und dort hatte es einen Teich. Und das war mein Input. Ich habe den Teich gesehen. Es hat einen Brunnen drin, der hat plätschert. Das heisst, ich habe den Teich auch gehört. Ich habe ihn wahrgenommen. Das ist mein Input. Jetzt, was ist bei mir abgespeichert unter dem Teich? Und das sind Sachen, die unbewusst ablaufen. Ein Teich, das weiss ich, den muss man pflegen und hegen. Es gibt Arbeit, es hat Büsche rundherum, man muss schauen, dass es nicht so viel Algen drin hat. Es gibt Umgebungsarbeiten, Teich ist Arbeit. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, hat sie in der Nachbarschaft auch einen Teich gehabt. Und dort haben sie über den Winter oder im Herbst haben sie das Netz drüber gespannt, damit die Blätter dort in den Teich hineingehen, sondern nicht im Netz, dass man nicht den Teich muss leerfischen von diesen Blättern. Also ein Teich kann auch gefährlich sein. Wir hatten dort noch kleine Kinder gehabt. Was waren meine Emotionen zu dem? Ein Teich gibt Arbeit. Ich arbeite nicht gerne im Garten. Und ein Teich kann gefährlich sein. Nein, ich will nichts Gefährliches. Meine Kinder sind klein. Und meine Reaktion war dann, Lilian, ich glaube, das ist nichts für uns. Jetzt ist aber Lilian, meine Frau, auch in den Garten raus. Sie hat den Teich gesehen. Sie hat das Plätschern gehört. Und das ist bei ihr unter dem Teich abgespeichert. Sie ist mit einem Teich aufgewachsen. Der Teich gibt Arbeit und sie hat damals an den Samstagen mit ihrem Papi an dem Teich gearbeitet und hat ganz viele gute Erinnerungen gehabt. Der Teich war mal gefroren, dann sind sie darauf Schlittschuhe fahren und einmal hatte sie so viel Fisch, dass sie an dem Teich die Heime gefischt haben. Und ihr Gefühl war, so schön! Und ihre Reaktion war, das ist genau das Haus. Gut, natürlich haben wir es gekauft. Aber als allererstes haben wir einen Haken um den Teich gemacht. Und wir haben vereinbart, dass es ihr Garten und ihr Teich ist. Also wenn ich sage, ich gehe in den Garten, hat das mehr mit der Hängematte zu tun als mit Gartenarbeit. Aber ich finde es ganz interessant, was programmierte Sachen auf meinen Alltag, auf meine Reaktionen, auf meine Entscheidungen zu tun hat. Was für einen riesen Einfluss das hat. Was ich erlebt habe, was ich denke, was ich glaube, was ich... Ja? Was sind meine Programmierungen? Was das mit meinem täglichen Handeln, mit meinem täglichen Glauben, mit meinem täglichen Lebensgefühl zu tun hat? Und ganz interessant finde ich, dass die Reaktion aus der Emotion kommt. Und nicht aus der Programmierung. Das heisst, wenn ich kann nicht einfach eine Emotion aufholen. Ich muss mein Denken ändern. Wenn ich schon seit 2 Stunden mit meinem Ältesten an der Aufzug hocke und der kommt immer noch nicht raus, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, jetzt musst du halt geduldiger sein, oder? Und dann geht das gut. Ich kann nicht einfach mich geduldiger machen. Erst wenn ich mein Denken oder meine Programmierung anpasse und mir wieder in Erinnerung rufe, ich verstehe auch nicht alles beim ersten Mal. Und das, was ich heute Abend machen wollte, das kann ich vielleicht auch morgen Abend noch machen. Also wenn ich mein Denken schaffe zu ändern, dann ist die Emotion vielleicht auch nicht Ungeduld, sondern Verständnis und ich kann geduldiger reagieren. Also das Denken hat in erster Linie den Einfluss über die Emotion zu der Reaktion. Das finde ich ganz, ganz interessant. Wir haben Negativstimmen gehabt. Wir haben Wahrnehmungsrat gehabt. Jetzt rühren wir noch Entstehungsgeschichten in den Topf hinein. In der Blütezeit vom Volk Israel, das war zuerst der David-König, nachher der Salomo. Sie haben einen Tempel gebaut, wo Gott höchstpersönlich eingezogen ist, in der Mitte vom Volk. Gott war mit ihnen unter ihnen. Sie haben eine florierende Wirtschaft gehabt, sie haben beste Handelsbeziehungen gehabt zu den Nachbarvölkern. Es war gut. Aber bald hat die Idylle angefangen zu bröckeln. Das Land ist in 2 Hälften geteilt worden, es ist alles zusammengefallen und oftmals ist das Volk in Babylon im Exil. Und das war für sie so wie ein Wachhütchen. Wieso sind wir jetzt plötzlich da? Was ist los? Stehen wir nicht mehr in Gottes Gunst? Hat er das Segen von uns gezogen? Was ist los? Und es war ja nicht ein Exil wie eine Sklaverei. Es war nicht wie Ägypten. Es hat kein Auspeitschen gegeben, Sklavenarbeit. Es war mehr ein unfreiwilliger Asylantenstatus, den das Volk hatte. Also wir können Berufskarrieren machen. Der Nehemia und der Daniel können wir nachlesen. Die haben Karriere gemacht dort. Sie haben in Babylon müssen wohnen und sich mit dieser Kultur dort auseinandersetzen und zurechtfinden. Und im Zug von der Integration haben sie die Entstehungsgeschichte der Babylonier kennengelernt. Und der Schöpfungsmythos heisst Enuma Elis. Und es handelt sich um ein Gedicht mit 1000 Zeilen. Die ältesten Versionen, die man gefunden hat, stammen aus dem 13. Jahrhundert und sind auf 13. Jahrhundert vor Christus und sind auf 7 Tontafeln niedergeschrieben. Und es fängt mit 2 Urwesen an, mit dem Apsu, und mit dem Tiamat. Und die 2 erschaffen die Götter. Aber die Götter nerven. Und der Apsu, der möchte sie wieder töten. Aber der Tiamat findet, nein, machen wir nicht, wir lassen die leben. Aber am Apsu sein Vorhaben, das spricht sich um unter den Göttern. Und die macht einen Präventivschlag. Die tötet den Apsu, das eine Urwesen. Und auf einmal entstehen mehrere Verschwörungen unter den Göttern, weil jeder von ihnen will das macht. Und nachher taucht plötzlich der Marduk auf. Er ist der Sohn von 2 Göttern. Und er ermordet den Tiamat, das zweite Urwesen. Und jetzt ist es erst richtig spannend. Er teilt den Leichnam vom Tiamat und aus der einen Hälfte macht er den Himmel, aus der anderen die Erde. Weil er hat einen Plan. Gott sei ist eben manchmal schon ein bisschen mühsam. Und darum will er Menschen erschaffen, die das Mühsame der Götter übernehmen sollen, damit die Götter endlich ihre Ruhe haben. Gesagt, getan, sie töten einen Dämon und aus dem Blut von dem Dämon machen sie die Menschen und legen ihnen den Dienst für die Götter auf. Was für eine absolut schräge Entstehungsgeschichte ist das? Ein Leichnam, der gespalten wird von einem Gott und dann wird die Schöpfung gemacht aus dem und aus dem Blut von einem Dämon, die Menschheit und alles umgeben von Verschwörungen, von Neid und von Krieg. Und das habe ich mir nicht aus den Fingern gezogen. Das ist effektiv der Entstehungsmythos der Sumerer und die Babylonier haben dort dazugehört, zu den Sumerer. Was macht das mit dir, wenn du aus Krieg entstanden bist? Wenn das deine Geschichte ist, wie lebst du dein Leben als Individuum? Wie lebst du als Gesellschaft, wenn du aus so einer blutigen Geschichte rauskommst? Was sind deine Werte? Wie gehst du mit kranken Menschen um in so einer Gesellschaft, mit schwachen Menschen? Wie gehst du mit starken Menschen um, wenn deine Wurzeln wortwörtlich blutgetränkt sind? Ich bin überzeugt, so eine Entstehungsgeschichte, das macht etwas mit dir und mit dem Volk, wenn du das glaubst. So. Die Israeliten sind also im Exil und sind von einer Gesellschaft umgeben, die aus Krieg und Neid entstanden ist. Und für sie war das wahrscheinlich genauso fremd wie für uns heute. Und sie haben sich angefangen zu besinnen, ja, wenn das denn ihre Geschichte ist, aus was raus sind denn wir entstanden? Was ist unser Ursprung als Volk Israel? Verschiedene Ausleger und Forscher sind der Überzeugung, dass die jüdische Schöpfungsgeschichte lang mündlich weitergegeben worden ist, von Generation zu Generation. Und die ältesten schriftlichen Dokumente, die man gefunden hat, sind auf die Zeit datiert, wo Israel im Exil war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich dort eben besinnt und reflektiert haben und gemerkt haben, hey, das müssen wir aufschreiben, das ist so wichtig, wo wir herkommen, was unser Ursprung ist. Komm, wir schreiben das auf. Nur mündlich langt nicht mehr. Und wenn man den 1. Mose, das Kapitel 1 liest, die Eröffnung der Bibel, dann lernen wir einen Gott kennen, der ein bisschen wie eine Art Künstler porträtiert wird. Er erschafft, er kreiert, er trennt Licht und Finsternis, er kreiert Lebensräume und nachher schafft er Wesen und setzt sie in die verschiedenen Lebensräume. Wasser, kommen die Fische rein, Himmel, Vögel und auf die Erde, übersetzt der Luther so schön, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes. Und wie ein Künstler tut er jeden Tag einen Schritt zurückgehen und bewertet das, was er geschaffen hat. Und er kommt immer zum gleichen Fazit. Es ist gut. Und ich habe mir das immer so ein bisschen nüchtern vorgestellt, so einen rationalen und analytischen Gott und in seiner Größe und Erhabenheit schaut das an und sagt, das ist gut. So wird sie auch immer in den Bibelfilmen porträtiert, wenn sie so den Anfang darstellen. Man sieht ein paar Tierchen und ein bisschen Natur und dann so einen nüchternen Erzähler, der den Bibeltext vorliest. Und ich habe gemerkt, das hat mein Gottesbild auch geprägt. Aber wenn jetzt Gott wirklich den Mensch mit all seinen Emotionen erschaffen hat, ist es möglich, dass Gott vielleicht auch ein bisschen emotional war, wo er das angeschaut hat und geschaffen hat. Vielleicht war er wirklich zutiefst berührt und hat feuchte Augen gehabt und hat gesagt, so gut. Und vielleicht hat er sich gefreut, wie mein kleiner Bub, wenn er aus Lego etwas baut, dass er sich richtig so aufgeregt und so, hey, so gut. Und vielleicht ist das für dich ein komisches Bild. Und ob das jetzt realistisch ist oder nicht, mir hat es ein bisschen mein starres Gottesbild erweitert und ein bisschen aufgeweicht. So ein bisschen die Vorstellung. Ganz spannend ist auch, wie der Gott der Juden erschaffen hat. Durch Wort. Er hat etwas gesagt und ist etwas entstanden. Und das ist eine Schöpfungskraft, die teilweise auch in uns drin ist. Weil wenn ich meinem Bub immer sage, du kannst das nicht. Nein, komm, geh weg da, ich mache das. Jetzt hast du es schon wieder verbockt. Dann schaffe ich eine Realität in ihm. Eine Programmierung. Aber wenn ich ihm sage, schau, ich glaube, du kannst das. Komm, sonst helfe ich dir. So gut, wie du das wieder gemacht hast. Hey, komm, ich bin so stolz auf dich. Dann tue ich auch mit meinen Worten eine Realität erschaffen. In ihm, wo einen riesen Einfluss auf seine Emotionen und auf seine Reaktionen hat, und zwar auf sämtliche Inputs, die bei ihm kommen. Erschaffen durch Wort. Wir sind ja in Gottes Bild erschaffen. Auf jeden Fall erinnert sich die Juden im Exil, dass sie aus Freude heraus erschaffen worden sind. Sie sind das Produkt von einem Gott, den sie wollen erschaffen. In seinem Ebenbild mit einem Zweck über alles andere können nachher zu herrschen, das er vorher geschaffen hat. Er vertraut ihnen die Schöpfung an und er traut ihnen zu, dass sie das managen können. Aus Freude und Vertrauen heraus mit einer positiven Zweckbestimmung erschaffen. Das ist die Entstehungsgeschichte der Juden. Und wenn wir heute aber in die Arbeitswelt schauen, und schauen, wie sich Karrieremenschen verhalten, dann sehen wir noch eine andere Entstehungsgeschichte, die Leute glauben. Darwinismus, Evolution, Weiterentwicklung. Der Stärke überlebt. Kostet es, was es wolle. Ellbogen raus, Karriereleitern rauf. Ohne Gewissen und Moral. Und warum auch? Weil, wenn aus dem Urknall alles raus entstanden ist, in erster Linie Sternenstaub, und aus dem Sternenstaub ist nachher der Mensch in über Jahre, Millionen raus evolviert. Wenn du das glaubst, dann braucht es auch keine Moral. Dann gibt es keine übergeordneten Werte. Dann kannst du wirklich machen, was du willst. Über Leichen gehen, es spielt keine Rolle. Weil du kommst aus dem Nichts und du gehst in ein Nichts. Du hast nur jetzt und heute. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso wir heute in so einem riesen Körperkult sind. Weil wenn ich aus Sternenstaub komme und wieder zu Sternenstaub werde, dann habe ich ja meinen Körper, das ist das Einzige, was ich jetzt heute habe. Also dann ist es irgendwie nachvollziehbar, dass alle ihren Körper investieren und gehen Sport machen und nach der Ernährung schauen und den Körper noch verzieren mit Tätowierungen. Ich habe nichts gegen diese Sachen. Aber das Mass macht es aus. In meiner persönlichen Herkunftsgeschichte sehe ich selber viele Parallelen zu den Enuma Elis, von den Sumerer. Bis ich angefangen habe, meinen Weg mit Jesus zu gehen, hat sich mein Leben oft ein bisschen wie ein Kampf angefühlt. Und ich mag mich erinnern, dass ich in meinen Teenie-Jahren oft den Satz gebraucht habe, es ist wie ein Kampf gegen das Leben und ich will nicht verlieren. Aber meine Geschichte hat auch mit Kampf angefangen. Als ich auf die Welt gekommen bin, hatte ich die Nabelschnur um den Hals, musste mit Sauerstoffmangel zu kämpfen. Und ich glaube, dass ich dort um mein Leben kämpfen musste, das hat mich auch geprägt. Darum hat sich vieles nach Kampf angefühlt. Und als ich mich nachher bekehrt habe, hat ein langer Wiederherstellungsprozess angefangen, der vorgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen ist. Ein Wiederherstellungsprozess zu der Person hin, wo Gott mich geplant hat zu sein. Ein Prozess, wo es darum geht, die christliche Herkunftsgeschichte kennenzulernen und abzuspeichern in meinem Wahrnehmungsgrad, in meiner Programmierung. Bevor ich dazu ein bisschen mehr erzähle, möchte ich dich fragen, aus welcher Geschichte lebst denn du raus? Was ist bei dir abgespeichert? Was hast du da? Was tut deine Emotionen und deine Reaktionen triggern? Aus was heraus bist du geschaffen? Oder wenn ich dein Leben anschauen würde, welche Herkunft könnte ich dort erkennen? Besteht dein Leben aus Kampf? Musst du am besten stärker sein? Musst du immer Recht haben? Oder ist jetzt alles, was du hast, und darum musst du ganz viel machen und erleben und das ausschöpfen, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei? Oder musst du manchmal schauen, dass du nicht zu kurz kommst? Aus was heraus bist du geschaffen? Was ist deine Herkunftsgeschichte? Du siehst, wir sind schon lange beim vierten Punkt angekommen. Was das alles mit uns zu tun hat. Ich habe vorher die christliche Herkunftsgeschichte erwähnt und wahrscheinlich denkst du, ja, aber das haben wir jetzt schon gehabt, das ist 1. Mose Kapitel 1, die ganze Schöpfung. Ja und nein. Weil der Schöpfungsbericht, den wir aus der Bibel kennen, ist die jüdische Entstehungsgeschichte und aber nur der erste Teil der christlichen. Und wenn du dein Leben angefangen hast mit Jesus, dann ändert sich dort ein Teil. Weil grundsätzlich besagt unsere Herkunftsgeschichte genau gleich, dass wir aus Freude und Kreativität aus einer Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen worden sind. Aber leider hat der Mensch das im 3. Kapitel für die Gemeinschaft für eine phänomenal aussehende Frucht einfach links liegen lassen. Und das war der Ursprung der Sünde. Und nicht nur die Tat von dieser Frucht zu probieren, sondern die Haltung, die Herzenshaltung. Ich richte mich nicht nach Gott. Weil Sünde ist so ein bisschen zweigleisiges Ding. Es sind einfach Sünde, sind Taten. Lügen, Stellen, Betrügen, Ehebrechen. Das ist Sünde. Aber noch viel grundlegender ist Sünde eine Herzenshaltung. Ich richte mich nicht nach Gott. Und das ist auch das Problem mit der sogenannten Erbsünde. Ich werde geboren und zuerst ist es mir egal, was Gott will. Es ist wichtig, was ich will. Und das ist der Punkt, wo sich nachher, beziehungsweise Israel kommt nachher das Gebot über, dass sie Frieden haben mit Gott und dort koppelt sich die christliche Geschichte ab und geht weiter. Gott schickt seinen Sohn, der stellvertretend für alle Taten und sämtliche Herzenshaltungen stirbt, stellvertretend für uns alle. Und in jedem Mensch, der das Friedensangebot von Jesus annimmt, passiert eine Veränderung. Und der Paulus braucht ganz eine interessante Wortwahl, wenn er das im 2. Korinther 5 beschreibt. Er schreibt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das griechische Wort für Kreatur ist Ktisis. Und der Luther ist der Einzige, der das mit Kreatur übersetzt. Praktisch alle anderen Übersetzer sagen Schöpfung. Also darum ist jemand in Jesus ist er eine neue Schöpfung. Wörtlich heisst Ktisis etwas, das aus nichts heraus erschaffen ist. Und in der Bibel ist zu 99%, wenn das Wort Ktisis gebraucht wird, ist die Schöpfung aus dem 1. Kapitel Mose gemeint. Also Paulus sagt, ist jemand in Christus ist er eine neue Schöpfung, dann ist die Person wie das Ding, das Gott ganz am Anfang geschaffen hat und von dem er gesagt hat, es ist gut. Ist jemand in Jesus, ist er wie das, was Gott gesagt hat, es ist gut. Kleine Klammern. Die Aussage ist nicht, du bist gut, Punkt. Als Mensch sind wir leider generell 100% sündig. Wir befinden uns grundsätzlich in einem Zustand, der nicht nach Gott fragt. Wir richten uns nicht nach ihm. Wenn wir aber seinen Kreuztod und die Auferstehung annehmen, dann sind wir zwar zu 100% geheiligt, aber bleiben 100% sündig. Wir sind ein geheiligter Sünder. Und das ist die Diskrepanz, die Paulus dann auch in seinem Leben beschreibt, wenn er im Galater 5 sagt, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, sie sind gegeneinander, sodass sie nicht tut, was sie wollt. Und das ist der Kampf, der nach einer Bekehrung in jedem Menschen tobt. Sünde kämpft gegen die Heiligkeit und umgekehrt. Ja, ich will das eigentlich machen, aber ich mache es nicht. Und das will ich eigentlich nicht machen, aber ich mache es gleich. Und das ist so das ist der Kampf der Heiligkeit. Mit dem alten Mensch. Und es ist die Heiligkeit, die uns zur Krise macht, zur neuen Schöpfung, zu dem, was Gott aus Freude und Kreativität und Liebe geschaffen hat. Weil unsere christliche Herkunftsgeschichte ist eben eine dreiteilige. Geschaffen und als sehr gut bewertet. Vor allem anderen hat Gott immer gesagt, es ist gut. Außer bei Menschen hat er gesagt, das ist nicht nur gut, das ist sehr gut. Und der zweite Teil ist aber, dass wir versagt haben, gefallen und am Sündigen. In einem Zustand, der nicht nach Gott fragt. Und dann kommt der dritte Teil, der Abschluss der Trilogie. Als geheiligter Sünder unterwegs in Richtung Himmel. Und die Frage ist jetzt, was ist auf deiner persönlichen, internen Festplatte gespeichert? Was ist deine Herkunftsgeschichte? Und vor allem bei dieser dreiteiligen, wo ist dein Startpunkt? Es gibt viele Christen, die in Teil 2 anfangen. Die sehen sich ausschließlich als sündige Wesen. Weil in erster Linie kann ich nichts und alles, was gut ist in meinem Leben, ist nur aus Gottes grosser Gnade raus. Aber die Menschen und somit auch ich sind grundsätzlich schlecht und böse. Das ist so. Und das soll auch auf deiner inneren Landkarte sein. Sünder? Ja, zu 100%. Aber nicht nur. Das ist nur die halbe Wahrheit. Du bist dir gegenüber nicht fair, wenn du deinen Ursprung ausschließlich an dem zweiten Teil festmachst. Es kann dich krank und depressiv machen und dich jeder Lebensfreude berauben. Und es ist vor allem nicht wahr. Und die Stimmen, die wir am Anfang hatten, die begründen darauf, dass du nur aus dem heraus lebst. Und dass du deinen Selbstwert an dem festmachst. Und wenn das dein Thema ist, dann musst du vielleicht weniger fragen, aus was raus komme ich, sondern zu was hin bin ich denn erschaffen worden. Nämlich zur Gemeinschaft mit Gott. Und dann gibt es noch die anderen. Die haben Teil 2 ganz vergessen. Und die leben ausschließlich aus Teil 1 und 3, weil ich bin so wunderbar gemacht und Gott hat mich in meinem Mutterleib geformt. Und so gut, dass ich den Heilsweg von Jesus erkannt habe und ich kann gar nicht verstehen, dass das andere nicht schnallen. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wenn Gott ja für mich ist, wer kann denn gegen mich sein? Und auch das ist absolut wahr, aber nicht vollständig. Und vorher habe ich gesagt, du kannst depressiv werden, wenn du nur aus dem Teil 2 rauslebst. Wenn du nur aus Teil 1 und 3 rauslebst, dann wirst du arrogant und hochnäsig und stolz. Und du vergissest, dass du auf Gnade angewiesen bist. Und wenn du deine eigene Gnadenbedürftigkeit aus den Augen verlierst, dann wirst du anderen gegenüber gnadenlos. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine vollständige und eine ausgewogene Programmierung haben. Sie muss vollständig sein, sie muss ausgewogen sein. Wir müssen wissen, der Grundgedanke bei unserer Erschaffung war Liebe und Freude und Kreativität. Und es muss uns bewusst sein, dass wir sündige Wesen sind. Wir haben nicht von Anfang an nach Gott gefragt. Aber wir müssen auch wissen, dass durch unsere Umkehr zu Jesus wir geheiligte Sünden werden. Wir widerspiegeln einen Zustand, der bei den Grundgedanken war, bei der Erschaffung. Aus welcher Geschichte lebst du? Und wo ist der Startpunkt von deiner Geschichte? Das ist so essentiell. Deine Geschichte und deine Interpretation von deiner Vergangenheit bestimmen deine Programmierung und das bestimmt deine Emotionen und deine Reaktionen. Und ich glaube, das ist das, was Paulus gemeint hat im Römer 2, wo er sagt, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Erneuert eure Programmierungen. Was macht das mit dir, wenn du das so hörst? Bringt das etwas zum Schwingen oder wühlt das ein bisschen auf? Gut, das war mein Ziel, euch aufzuwühlen. Und so dieser Aufforderung von Paulus nachzukommen, das Denken zu erneuern und eine ausgewogene Programmierung überzukommen. Oder vielleicht bist du innerlich ein bisschen weich und denkst, ja, das finde ich jetzt ein bisschen komisch mit so einer dreiteiligen Geschichte und da so ein Modell. Auch gut. Glaub nicht einfach alles, was ich da erzähle. Nimm es mit, prüf es, lies in der Bibel, diskutiere es im Hauskreis, bete darüber, mach dir deine Gedanken. Was ist deine Herkunftsgeschichte und an welchem Ort fährt sie an. Lasst uns noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, wo du den Menschen erschaffen hast, hast du nur das Beste im Sinn gehabt. Du hast ihn angeschaut und verkündet, sehr gut. Aber der Mensch hat sich von dir abgewendet und in dem Zustand sind wir alle hineingeboren. Wir haben nicht nach dir gefragt. Aber du hast uns gesucht und uns gefunden. Und wir danken dir dafür, dass du uns die Augen für dich und für deine Liebe aufgemacht hast. Mach uns auch jetzt die Augen auf und lass uns erkennen, dass wir zu 100% sündig sind, aber in Jesus auch 100% geheiligt. Hilf uns, unser Denken dorthingehend zu erneuern. Und deine Gedanken, die du für jeden Einzelnen von unserem persönlichen Leben hast, kennenzulernen. Du hast Gedanken über jeden von uns. Lass die Bestandteil von unserer Programmierung werden, damit unser Denken, unsere Gefühle und aus dem unser Handeln erneuert und Jesus zentriert werden. Amen.